Vielen, vielen Dank. Wisst ihr, wenn wir in unserer Tradition uns so verneigen am Ende der gemeinsamen Meditation, da verneigen wir uns vor der Buddha-Natur in jedem Einzelnen. Das ist nur ein Ausdruck für das Urgesunde, das bereits erwachte in jedem von uns. Und wir danken einander, in dieser Dimension miteinander verbunden zu sein, dass wir das zugelassen haben. Ich habe noch zwei Anliegen, bevor wir dann in die Fragen, Antworten, Bemerkungen übergehen. Das eine ist, ich möchte noch ein paar Sätze darüber sprechen, wie Stille auch Gebet bedeutet. Das wird manchmal nicht so deutlich. Und dabei, also wenn wir in der buddhistischen Tradition von Beten sprechen, dann haben wir jetzt kein direktes Gegenüber, sondern wir öffnen uns in die, wir nennen das einfach die erwachte Dimension hinein, die wir mit allen teilen und die tatsächlich auch ihre Verkörperung hat. Es gibt Buddhas, es gibt welche, die tatsächlich dieses Potenzial voll entfaltet haben. Aber das sind nicht speziell Adressaten. Was wir machen ist, es beginnt mit einem Geschenk. Ja, das Gebet beginnt mit einem Geschenk. Und zwar, unser Geschenk ist, uns weniger wichtig zu nehmen. Ja? Wir schenken Stille. Und wir schenken ein wenig weniger von unseren turbulenten Gedanken, die sich um uns selbst drehen. Wir schenken Freiraum. Und wir schenken damit etwas von der Schönheit unseres Seins, so dieses schöne, einfache Sein, was wir so hinausfließen lassen. Schaut euch doch vielleicht kurz mal ein bisschen an, so vorsichtig. Oder? Ihr habt ganz schöne Nachbarn, ihr habt wunderbare, schöne Nachbarn. Und die sind irgendwie super cool drauf. Die haben es alle bis hier durchgehalten. Ja, so, und wir schenken das miteinander, so in die Stille und ins offene Sein zu gehen. So, das ist, und dann so in der Sprache des Gebets, dann sagen wir, die Buddhas freuen sich richtig, wenn wir dieses Geschenk machen. Das ist so unser, ja, das ist das Zeichen unserer Offenheit, unserer Bereitschaft. Und dann in der Sprache des Gebets, dann schicken die mächtig ihren Segen. Ja? Dann kommt so, die Gnade wird spürbar, dieser Segen, aber der ist immer schon da, der war auch vorher schon da. Nur weil wir uns jetzt geöffnet haben, können wir ihn endlich wieder spüren. Ja? Also, da ist eine Resonanz, ja? Es ist ein mitfühlendes Phänomen in der Stille des Schenkens und Empfangens. Wir empfangen eine geistige Öffnung, eine Herzensöffnung, eine Weite, einen Frieden. Ja, so das, wow, ich kann es körperlich spüren, wie sich die Energiekanäle öffnen und so. Und dann hört das gar nicht auf, das Gebet geht weiter. Und zwar verbinden wir uns mit allem, was lebt. Liebe kennt ja keine Grenzen. Ist ja, kann man ja nicht begrenzen. Die muss ja strömen. Ja, und ob es Büsche sind, Wände, Tiere, Menschen, spielt gar keine Rolle. Diese Offenheit teilt sich alle mit. Und das Gebet besteht darin, in allem, was dann in den Geist kommt, was dann im Herzen so auftaucht, in allem diese erwachte Dimension zu erspüren. So, als würde sich die uns offenbaren, als würde die freigelegt werden, als würde Licht von unserem Herzen ausgehen und das alles berühren. Und dann, so, dann ist dieser nüchterne Saal, in dem wir sitzen, ein Saal in der katholischen Hochschulgemeinde, wird dann ein Palast der Befreiung. Ja? Es ist einfach unbegrenzt. Ja? Es ist nicht irgendwie begrenzt. Und dieses, das ist Teil des Gebetes. Und wenn wir manchmal ins Stocken kommen mit dem Gebet, dann können wir richtig beten und dann sagen wir, SOS, ihr Buddhas, ich sitze auf der Leitung. Ich brauche gerade mal eure Unterstützung. Ach, mein Herz ist so eng und ich kann überhaupt nichts spüren. Und, ja, und wir sprechen genau so einfach aus, was in uns vor sich geht. Und dann, das wisst ihr, das kennt ihr auch aus dem christlichen Gebet, aus jeder Art Gebet, dann gilt es zu lauschen, zu hören. Ja? Beten ist nicht nur einfach die Buddhas zumüllen mit unserem Gebet, so, ja, sondern auch mal zuhören, was dann kommt. Weil natürlich kommt eine Antwort. Ob die von denen kommt oder aus unserer eigenen Weisheitsdimension, das hat noch nie jemand rausgefunden, ob es da einen Unterschied gibt. Ja? Verzweiflung betet vielleicht, Wünsche beten, Mitgefühl betet, Liebe betet, keine Ahnung, es betet halt. Und dann muss auch wieder Stille sein, damit wir lauschen können, damit wir hören können. Es ist Teil des Gebets. Okay? Und wir können für uns beten, für alle beten, für spezifisch, für überall da, wo wir nicht wissen. Also Gebet ist eigentlich da, wo die Dinge nicht so klar sind. Da beten wir. Da ist es so eine Bewegung des Herzens ins Ungewisse hinein, ins Nichtvertraute. Oh, öffne mir das Herz dort, wo ich noch nicht noch offen bin. Zeigt mir, wie es was hilfreich sein könnte. Es ist immer ein Gebet eigentlich ins Ungewisse. Und das hilft uns, es auszuhalten im Ungewissen und ganz subtil so zu lauschen. So habe ich vorhin in der Stille habe ich gelauscht. Meine Frage war, was braucht es jetzt noch? Und dann kam die Antwort beten und noch ein bisschen was über Mitgefühl sagen. Ja, so. Es hätte mein Intellekt mir ja auch sagen können, aber ist nicht immer stimmig, was der Intellekt so sagt. Es muss irgendwie mit dem ganzen Körper gespürt werden, so mit dem ganzen Sein. Jetzt möchte ich noch ein paar Takte über das Mitfühlen und das Mitgefühl sagen, weil ich das versprochen habe und weil es das Thema der Woche ist. Und ich noch nicht sehr viel dazu gesagt habe. Und weil ich eigentlich immer denke, es wäre doch ganz offenkundig. Es braucht doch eigentlich gar keine Worte darüber. Braucht es doch gar nicht. Aber die Erfahrung hat gezeigt, doch, ein bisschen was dazu sagen ist gut. Wir haben im Deutschen das Geschenk, dass wir zwischen Mitleid und Mitgefühl unterscheiden können. Das haben die romanischen Sprachen nicht. Es ist immer Compassion, Compassion und so weiter. Wir leiden nicht mit. Das wäre kein Geschenk an andere, für irgendjemanden. Wenn ich an einem Krankenbett sitze, bei jemandem, der, einer Person, die im Sterben liegt, die braucht nicht mein Mitleid. Die freut sich, wenn da jemand ist, dessen Herz offen ist und er völlig gelassen und freudig bleibt angesichts dieses großen Übergangs. Wunderbar, brauche ich nicht zu spielen, ist auch echt so. Ja? Menschen, die schon leiden, die brauchen nicht noch mehr Leid. Also die brauchen vor allen Dingen, dass wir mal ein bisschen entspannter und offener unterwegs sind und die Dinge nicht so. Wir sagen, solidifizieren, verfestigen. Hey, das Problem ist gar nicht so feste, wie du denkst. Ja? Es löst sich spätestens im Tod. Das ist doch super. Im Tod ist noch niemand gestorben. Das geht einfach weiter. das nennt man den großen Übergang. Müssen wir aber erstmal rausfinden. Ne? Mitgefühl bedeutet erstmal aus Mitgefühl für die Welt selbst den Weg zu gehen, freier zu werden. Und eine etwas geringere Belastung für diese Welt. Das ist schon mal viel. Mitfühlen heißt noch nicht gleich, dass wir unbedingt total empfindsame Helferinnen und Helfer in dieser Welt sind. Es bedeutet schon mal, etwas weniger Schaden anzurichten. In der Art, wie wir sprechen, wie wir uns verhalten und, wenn wir dann können, auch in der Art, wie wir denken. So. Und dann, dass das bewirkt, dass wir mit unseren Mustern allmählich aufräumen. Ja, die Muster sind weniger aktiv, die alten Muster. Wir haben mehr Räume, ja, mehr Freiraum. Und dadurch werden wir sensibler. Also das Mitgefühl nimmt zu, die Fähigkeit mitzuschwingen, nimmt zu, in dem Maße, wie die Ich-Wichtigkeit zurückgeht. Ja? Das ist ein gegenläufiger Prozess. Wir können nicht mitschwingen mit anderen, wenn unsere Ich-Wichtigkeit ganz hoch ist. Wie soll denn das gehen? Wir sind ja mit uns selbst beschäftigt. Die muss nachlassen, damit die Fähigkeit mitzuschwingen zunimmt. Das geht automatisch. Wir müssen da nicht noch was ankurbeln. Das kommt von selbst zum Vorschein, wenn wir es nicht immer vermasseln mit dem Drehen um uns selbst. Ja? Hier in Freiburg damals, Anfang des Studiums, war mein wesentlichster Wunsch, und den habe ich bis heute in Erinnerung, das waren so meine Gebete damals, wenn ich doch nur spüren könnte, wie es anderen Menschen geht. Ich habe mich so getrennt gefühlt. Ich war so in meiner eigenen Welt unterwegs. Diese Trennung war schmerzhaft. Und es geht. Der Weg hat gezeigt, dass es möglich ist, dass dieser Mensch, der sich so getrennt fühlte, und so wenig wirklich spüren konnte von anderen, dass der mit der Zeit tatsächlich ins Spüren gekommen ist. Aber ich musste was loslassen. Da musste etwas sich entspannen, um ins Spüren zu kommen. Und es ist natürlich, dass das Interesse sich verschiebt. Die andere Person, die jetzt gerade vor mir sitzt oder jetzt auch die vor mir sitzen, die müssen wichtiger werden, als das Verfolgen meiner eigenen Muster. Und ja, das Interesse am anderen, es muss authentisch sein. Dann kommen wir auch ins Spüren. Ja, dann kommt das schon. Und Johannes, während ich dich so angucke, weißt du, was für mich der wichtigste Lernschritt war? Das waren damals diese langen homöopathischen Anamnesen. Du weißt ja, ne, mit Hahnemann, man kann ein richtiges Mittel nur finden, wenn man den anderen so spüren kann, dass das Arzneimittel erfahrbar wird, was im anderen los ist. Und wir dürfen ja nur das aufschreiben, was die andere Person wirklich gesagt hat und keine eigenen Worte, keine eigenen Muster interpretieren lassen. Und so habe ich diese unglaublich vielen homöopathischen Anamnesen, die wir in unserem Studium damals gemacht haben, ich habe sie genutzt, um in dieses Spüren zu kommen. Im Hintergrund war das aktiv. Ne, und das ist so, es waren so die ersten Schritte. Und eigentlich war mein Leben dann geprägt vom Zuhören. Ja, mitfühlen geht übers Zuhören. Und Zuhören bedeutet still werden. Spüren. Und dann ein wichtiger Hinweis aus der buddhistischen Tradition: Alles, was da ins Spüren kommt, sollte nicht mehr unterschieden werden in Eigenes und Anderes, sondern was im Erleben auftaucht, wird immer als das behandelt, was es ist, mein eigenes Erleben. Ich weiß nicht, ob ich den anderen spüre. Das weiß ich nie. Ich spüre immer nur das, was bei mir in Schwingung kommt. Okay? Aber wenn wenige eigene Muster aktiv sind, dann hat das, was da in Schwingung kommt, mehr und mehr mit der anderen Person zu tun. Darauf kann ich mich dann auch zunehmend verlassen. Trotzdem ist es mein eigenes Erleben. Deswegen ist die mitfühlende Praxis, ist alles, was sich zeigt im Kontakt mit anderen, in mir zur Befreiung kommen zu lassen. Und das, was ich da erlebe, was möglich ist, wie es sich befreit, das kann ich dann als Angebot mit anderen teilen, kann sagen, also so, das könnte ein möglicher Weg sein, auch für dich. Also in mir läuft es so, vielleicht ist es für dich auch ein guter Weg. So. Aber nur indem ich das, was andere erfahren, als das eigene annehme und die Trennung sein lasse, nur dadurch kann ich ins Spüren kommen, ins Mitfühlen. Okay? Und dafür ist die Stille das Allerwichtigste, also das Zuhören, ohne schon zu reagieren. Ich habe es mir als Lama, als Meditationslehrer auch wirklich dann zur Übung gemacht, als jung. Ich war schon mit 34 Jahren, wurde ich schon gebeten, diese Retreats zu leiten und so. Ich war noch sehr jung. Ja? Aber ich habe es mir damals zur Übung gemacht, immer bis zum Ende zu spüren, wenn jemand mit mir sprach, ohne schon ins Innere antworten zu gehen, bevor die andere Person ausgeredet hat. Also bis zum Ende spüren und eventuell noch eine Pause hintendran, um noch weiter zu spüren, um nicht so in diesen Reaktionsmustern unterwegs zu sein. Ja, also das ist was für mich mitfühlende Kommunikation. Es ist ein tiefes Zuhören in der Stille und dann zu vertrauen, dass wenn dann beim anderen ein Schweigen eintritt, dass dann vielleicht eine Herzensbewegung kommt, die antwortet oder die das weiterführt, den Faden aufnimmt und weiterführt. Okay? Das wollte ich einfach noch mit euch geteilt haben, so diese paar Erfahrungen. Es war übrigens überhaupt nicht leicht für mich, beten zu lernen. Überhaupt nicht. Ich komme aus einem Pfarrhaushalt. Also mein Vater war Pastor, drei Onkel waren Pastoren. Und was die so alles gebetet haben und nicht gelebt haben, da hatte ich die Nase voll. Und zum Glück habe ich auch noch andere kennengelernt. Ja, aber tatsächlich war das für mich ein unglaublicher Schritt, das Beten zu lernen. Aber ich lege es euch ans Herz, das wirklich wieder aufzunehmen, wenn ihr auch zu denen gehört, die das Kind mit dem Wasser ausgeschüttet haben. Holt das Kind wieder zurück.